Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Finanzen verstehen Podcast. Heute sprechen wir natürlich über das SpaceX IPO, was demnächst ansteht. Wir sprechen über den Flughafen Wien einmal mehr. Wir haben Angebote dabei von der Wiener Börsenakademie und wir verraten auch, wann oder wo es demnächst wieder mal ein Event gibt von oder mit uns von Finanzen verstehen. Und all das bespreche ich heute mit dem lieben Philipp. Der Frisch beim Friseur, was sehe ich gerade.
Na, so frisch ist gar nicht, aber servus, danke für die Einleitung. Heute einmal du die Einleitung gemacht bei uns. Warum? Weil ich jetzt gerade direkt aus einem anderen Podcast komme, eine Podcastaufnahme. Und ich den Matthias gebeten habe, ja. Cyber und Psych heißt der. Ist ein Schweizer Podcast. Da wurde ich eingeladen bei der lieben Jill Wick, was sehr cool ist, so Psychologin beziehungsweise im Cybercrime-Bereich. Ganz interessant, war ganz cool. Also wenn jemand reinhören will, es hat immer interessante Leute dort, die das Thema Cybercrime, Awareness und so weiter bespielen. Auch, glaube Hacker und so weiter auch schon mal interviewt, also ganz, ganz interessant. Ich weiß nicht, wann er kommt, in ein paar Wochen. Aber war ganz cool und deswegen habe ich Matthias gebeten, dass er heute mal die Vorbereitung größtenteils macht für einen Podcast, weil meistens mache ich das. Und ja, deswegen hat er heute mal das Intro eingesprochen, was ja nicht so oft vorkommt, wenn ich mit dabei bin.
Danke dafür und ich freue mich schon. Ja, das heißt, die Regie liegt heute bei mir. Das heißt, ich darf jetzt einmal entscheiden, mit welchem Thema wir reinstarten. Und ich frage Philipp einfach mal ganz locker aus, wie war deine Woche? Was hat dich bewegt? Was sind so die Themen, die dir durch den Kopf gehen?
Wie war meine Woche? Die war ruhiger als die Wochen davor, weil da war ja ESC dann vorher noch. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger gewesen. Das Wetter war auch nicht so prickelnd, muss man auch sagen. Das heißt, es ist für mich ein echt angenehmes Wetter. Ich bin ja jemand, der in der Hitze, das ist nicht so meins eigentlich. Ich bin nicht so der Sommermensch. Ich hab's lieber kühl und kalt. So wenn manche denken, Alter, der Vogel. Ja. Du auch, das schüttelst an, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Sobald die erste Sonnenstrahlen kommen, fliegt der Matthias meistens nach Mallorca oder Griechenland. Also das ist ganz normal. Ja, also für mich ist das Kühlere vom Vorteil, da fühle ich mich besser. Aber sonst, was hat es so gegeben? Ich habe mich wieder verstärkt um meine aktuellen Cybercrime, Cyber-Awareness-Themen gekümmert. Das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Hauptfokus, weil ich habe das Betrugsradar.at-Tool gebaut, um eben Betrug zu erkennen und da arbeite ich halt sehr viel dran. Mein Buch kommt jetzt dann raus. Also es ist wirklich, wirklich, ich habe schon öfter gesagt, aber ganz kurz davor. Ich bin jetzt echt schon in der letzten Phase. Ich warte jetzt auf den letzten Probedruck noch. Aber für alle, die schon Interesse haben, und das haben echt schon die ein oder anderen gehabt vom Podcast. Es gibt nach wie vor die Warteliste, die ist unter finanzverstehen.at/buch zu finden. Und wenn es interessiert, der kann gerne mal auf die Warteliste. Ansonsten, wie gesagt, das ist ein ganz simples und einfaches Awareness-Buch mit ganz einfachen und greifbaren Beispielen, die ich da aufgeschrieben habe nach vielen Jahren der Erfahrung jetzt bei der Polizei als Ermittler und so weiter und die halt jeden Tag sehe, auf was für eine Maschen die Leute reinfallen und da habe ich einfach alles mögliche aufgeschrieben, das halt dort reinfällt und auch das Thema Scham natürlich, weil viele schämen sich ja dafür und die war ja selber mal Opfer, die uns da schon länger zuhören, die wissen das ja auch und das ist ein ganz wichtiges Thema und der Matthias lacht, weil wir haben bei ihm auch schon mal das Thema gehabt, der war ja auch Opfer.
Ich war ja selber mal Opfer. Philipp kennt
uns. Genau, und das sind so gerade meine Hauptthemen und trotzdem freue ich mich immer wieder, wenn wir da beim Podcast sind und das wieder aufnehmen und darüber reden, über das ein oder andere Thema, was meistens ja eher aktuell ist. Ja, Matthias, wie war deine Woche?
Meine Woche war ruhig, du hast es angesprochen mit den Flügen, bin wieder da, aber schon gedanklich wieder gefühlt woanders, weil wenn ich da jetzt rausschaue in Wien, trübes Wetter, Regen, es ist wenigstens gut, man arbeitet, man kommt weiter und es tut sich was. Und es tut sich tatsächlich jetzt auch wieder etwas mehr bei uns. Wir haben nämlich, wir dürfen zu einem Event laden und dort auch teilnehmen. Und da können wir schon ein bisschen was vielleicht drüber sprechen. Wir sprechen nicht was oder wie genau. Aber jeder, der unseren Newsletter abonniert, der ist auf jeden Fall im Vorteil, denn da wird es nach dem Sommer, da wo es wieder kühler ist für Philipp, die ersten Infos geben. Aber ich kann schon ein bisschen was verraten und Philipp, du musst mich bremsen, wenn ich zu viel verrate. Erstens, es wird im Großraum Wien stattfinden. Kann man, glaube ich, mal abhaken. Die Teilnehmerzahl wird auf 150 Personen maximal begrenzt sein. Und wir besuchen und erfahren mehr über ein Unternehmen, mit dem jeder in Österreich regelmäßig in Kontakt kommt. So viel sei verraten von meiner Seite. Wir nehmen jetzt gerne die ersten an, um welches Unternehmen sich handelt. Und alle, die mehr erfahren wollen, die abonnieren einfach den Newsletter.
Also alle gleich mal auf Polymarket schauen, wo die Trends hintendieren. Na, aber ich freue mich schon drauf, das wird sehr, sehr cool. Und sobald wir mehr sagen können und dürfen, werden wir das natürlich machen.
Oder auch
und,
nicht.
Ja, oder auch nicht, schauen wir mal. Nein, ich denke schon. Und das wird sehr cool. Also wie gesagt, es gibt heuer, wenn alles gut geht, noch ein Event. Und das wird, glaube ich, echt cool. Also ja, wie gesagt, gerne mal raten. Wir werden sehen.
Werbung. Ja, investiert in die Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Verraten aber, ratet einfach mal drauf los.
Voll, also die Tipps sind ja, ja, man kann sich schon das ein, man kann gut ausschließen. Ich glaube, man kann es so auf 3 bis 4 vielleicht runterbrechen. Ein anderes Thema, auch Thema Fliegen, Flughafen. Es gibt ein Update oder noch nicht ganz ein Update, aber es gibt so Gerüchte, dass die Republik Österreich, der AUA und Ryanair quasi entgegenkommen, also nicht nur den beiden Airlines, sondern auch allen anderen Airlines am Standort Wien. Nämlich, es geht um die Flughafenabgabe. Und da hat ja der Michael O'Leary von Ryanair, der CEO, der hat ja immer sehr, sehr aggressiv vor allem dagegen geprescht, hat gesagt, Sleepy Stocker, unser Bundeskanzler hat er ihn bezeichnet, weil er halt da nichts weitermacht bei dieser Flughafenabgabe. Flughafenabgabe, was ist das? Das ist eine Abgabe, die man pro Passagier bezahlen muss, quasi pro Ticket. Bei einer normalen, ich sage jetzt mal Mittellangstrecke sind wir, oder bei einer normalen Flugroute sind wir bei 12 Euro. Bei so Kurzstrecken, ich glaube, das ist unter 300 Kilometer oder so die Grenze, sind wir bei 30 Euro pro Ticket. Also da kommt richtig was zusammen. Und ja, sowohl für our Chefin Annette Mann als auch natürlich vor allem für Michael O'Leary ist diese Abgabe ein Dorn im Auge. Und jetzt könnte es tatsächlich passieren, dass Finanzminister Martha Bauer im Rahmen des neuen Doppelbudgets der Vorstellung am 10. Juni, also kurz nachdem der Podcast online geht, eine Senkung, vielleicht auch eine Abschaffung dieser Abgabe, dass da dabei ist. Ist jetzt aber nicht ganz unbestritten, weil diese Abgabe bringt immerhin rund 170 Millionen Euro jährlich. Gut 170 Millionen, damit stopft man kein Milliardenloch. Aber ja, wir sind einfach gespannt. Und sofern diese Abgabe fällt, hat ja auch der Michael O'Leary angekündigt, 1 Milliarde US-Dollar in den Standort Wien zu investieren. Sprich, werden Arbeitsplätze geschafft, werden Steuern wieder bezahlt und so weiter und so fort.
Also könnte sich am Ende des Tages vielleicht ein Plus dann rauskommen irgendwann, aber ist eine andere Geschichte. Weil du gesagt hast, Sleepy Stocker, wo der Stocker nicht sleepy war, ich war nämlich vor kurzem beim Wiener Börsepreis, beim jährlichen, und da war er wirklich, hat er nämlich auf der Bühne gesprochen, das war wirklich gut in dem Rahmen eben Finanzbereich, Wiener Börse und so weiter, und das war wirklich interessant, weil und man merkt, er und die Frau Aibinger-Miedl, glaube ich heißt sie, die Staatssekretärin für Innovation bzw. Finanzen, ich weiß nicht ganz genau, oder im Finanzressort, glaube ich, die hat das genauso gesehen. Also sie sind pro Kapitalmarkt, sie wollen was bewegen, sie wollen wirklich was weiterbringen. Es ist halt viel Gerede natürlich, aber es wirkt
sie
auf jeden Fall so, als würden
sie... Wer außer sie haben sie in der Hand, weißt du? Wer kann was tun?
Aber sie haben auf jeden Fall geredet, als würden sie verstehen, was das Ziel ist mit Kapitalmarkt, mit Wachstum, mit Vermögensverteilung ist in die Richtung, also über den Kapitalmarkt, mit Steuererleichterungen, wenn man vorsorgt. Also das haben sie auf jeden Fall so gesagt. Ich weiß nicht, ob sie die Rede selber so geglaubt haben. Ich glaube schon, also es hat auf jeden Fall so gewirkt. Es schaut auf jeden Fall positiv aus. Und wenn wir schon bei der Wiener Börse sind, Wiener Börse Akademie, wo ich ja auch Trainer bin für das Cybercrime-Thema. Da gibt's jetzt aktuell einen Sommerbonus von 8.6. bis 22.6. kann man da günstiger einkaufen. Jetzt 20% auf die Seminare, auf zahlreiche Seminare, eben diesen Sommerbonus. Und das Seminar, wo ich dabei bin, ich bin dann erst im Jänner dran, aber es ist eins der längsten Seminare, eins der längsten Lehrgänge. Personal Finance heißt das. Da könnt ihr auch mitmachen. Das ist ein ganz breiter Lehrgang von Anlegen hin zu Kredite, zu Versicherungen und auch zum Cybercrime-Anlage-Schutzthema. Und da bin ich dann dabei im Jänner. Also wer schon Interesse gehabt hat daneben oder es vielleicht noch gar nicht gewusst hat und trotzdem Interesse hat, von 8.6. bis 22.6. gibt es da Sommerbonus, gibt es da ein bisschen Vorteile, sage ich mal.
Genau, von der Wiener Börse Akademie. Das heißt, das sind so Lehrgänge, Seminare, die man besuchen kann. Wundervoll. Philipp, wir haben jetzt so diese aktuelle Themen. Du hast jetzt noch was von der Taylor Swift reingekopiert. Was steht da?
Das habe ich gerade jetzt vorhin gefunden. Die Taylor Swift ist jetzt die erste Doppelmilliardärin aus der Musikbranche, die wirklich nur mit Musik eigentlich das meiste Geld gemacht hat. Wir haben ja vor einiger Zeit, du und der Markus, da war ich gerade in Kärnten, ich weiß nicht, welche Folge das war, ich glaube 160 da irgendwo rum, da habt ihr auch wieder über die Taylor Swift geredet, über die Eras-Tour, glaube ich, und die hat jetzt rekordverdächtige 2,2 Milliarden US-Dollar eingespielt und das ist die erfolgreichste Tour aller Zeiten. Also mit einer Musiktour, unglaublich, also wirklich unglaublich, es ist die erste Musikerin und die erfolgreichste Musikerin vom Einkommen her über die Musik, über die Tours, Wahnsinn.
Wow, Hut ab. Und ich glaube, ich kann mich erinnern, wo ich mit Markus über Taylor Swift gesprochen habe. Ich glaube, das war so ein bisschen bei den Predictions. Kann das sein, dass wir gesagt haben, dass wenn Taylor Swift heiratet, bringt das so einen Boom in den Hochzeitsmarkt. Junge Menschen gesinnen sich wieder zur Familie, gründen Familien, kriegen Kinder etc. pp. Und das war so ein Szenario von den Predictions Anfang des Jahres, wenn ich mich recht erinnere. Aber es klingt sehr vertraut.
Stimmt, ja, stimmt. Aber ich weiß gar nicht, haben die jetzt schon geheiratet?
Das weiß ich auch nicht. Ich glaube auch nur auf Twitter hin und wieder so Fotos gesehen, wo man dann so spekuliert, ist jetzt schon schwanger oder nicht.
3. Juli 2026 soll anscheinend die Hochzeit geplant sein. Naja, mal sehen. Ist das nicht eh genau zur WM dann? Weil die in New York wollen sie da heiraten, was ich so rauslese. Also ich bin gespannt. Wenn das wirklich so ist, ist dann nicht gerade noch WM. Das heißt, das wäre ja wieder mal brutal, glaube ich.
Ja, und ich bin mir sicher, sobald da die Vorbereitungen starten und auch dann die Gäste eintrudeln, es wird jetzt auch nicht unbekannte Leute kommen dorthin, werden wir sicher in den Medien auch sehr, sehr präsent wahrnehmen. Und dann,
wer weiß, vielleicht gibt es ja
einen Wirtschaftsaufschwung.
Ja, vielleicht, ja. Was es ja jetzt noch nicht gegeben hat, das vorige Jahr, ne? Ja, wenn man die Börse anschaut. Aber was ich mir immer denke, sitzen die dann auch zusammen daheim und sagen, haben so Listen, wo sie sagen, die laden wir nicht ein, die können wir einladen, die laden wir nicht ein.
Nein, im Geld wird sie wahrscheinlich nicht mehr scheitern.
Das glaube ich auch nicht.
Ja, wir haben jetzt quasi diese ganzen News haben wir jetzt durch. So ein bisschen was aus Österreich, Ryanair, Auer, Taylor Swift, die Milliardärin und auch das mit der Wiener Börsenakademie, mit unserem Event. Wir haben jetzt ein größeres Thema, das sehr viele Leute diese Woche beschäftigt und wo auch sehr viel geschrieben wird. Und ich bin mir auch sicher, es ändert sich wieder ganz, ganz viel bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts. Und das ist es quasi ein amerikalastiges Thema. Und im Nachgang, schon so viel sei verraten, gibt es ein eurolastigeres Thema. Also wir sprechen jetzt über das SpaceX IPO und danach tauchen wir ein, zum Thema Investieren in Europa, macht das überhaupt noch Sinn? Was sind da so die Perspektiven, was sind die Chancen, was sind die Risiken? Aber first things first, Philipp, SpaceX IPO. Was kommt da durch deinen Kopf, wenn du das hörst?
Also als erstes muss ich sagen, SpaceX ist echt ein geiler Name. Ich finde es echt geil. Das klingt nämlich cool. Und auf der anderen Seite geht mir durch den Kopf der größte Börsengang aller Zeiten. Ein Unternehmen, was mit einer Bewertung ins Rennen geht, von fast 2 Billionen, also ich habe schon ein paar Mal wieder gelesen, 2 Billionen, jetzt sind wir schon bei 1,77, also es schwankt so ein bisschen. Also das wird auf jeden Fall ein massives Finanzereignis, das weltweite Wellen schlägt, jetzt schon, und wenn der Podcast rauskommt, am nächsten Tag drauf, sollte eigentlich der Handelsstart sein, also am 12.06. meines Wissens nach. Und also da wird es richtig rund gehen, glaube ich, in der Börse. Ich bin ja wirklich schon gespannt, ja.
Bin auch sehr gespannt. Also das wird ja wirklich dann so eine Art, ja, ein kleines historisches Ereignis, weil der SpaceX-Börsengang, das ist der bis dato größte Börsengang der Geschichte an den Finanzmärkten. 2019 hat Saudi Aramco den bisherigen Rekord aufgestellt. Damals haben sie 29 Milliarden Dollar aufgestellt und SpaceX möchte sich jetzt eben 75 Milliarden US-Dollar holen. Und wie gesagt, du hast die Gesamtbewertung schon angesprochen, rund 1,77 Billionen. Und das sind halt US-amerikanische Billionen. Das heißt, das müssten unsere Trillions sein, oder? Also Trillionen, oder?
Ja, in Amerika Trillions, ja.
Nein, die Billionen sind ja die amerikanischen, oder?
Ja, amerikanische Trillions, oder nicht?
Ja, aber das im Skript ist das dann, also ist es im Skript, ist es ja...
Es ist Euro. Das müsste Euro sein, weil Billionen sind ja 1,77 Billionen, sind ja in Euro, weil Billions wären ja sonst Milliarden in Amerika, ne?
Das ist jetzt der Part, wo wir unsere Hörer verlieren. also es ist auf jeden Fall ständig, also es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hohe Zahlen, über die wir da die ganze Zeit sprechen und es ist, ja, es wird wirklich spannend werden, wie sich da die Märkte verhalten, was da abgeht mit der Aktie und was wir auch mitbekommen haben, es wird ja auch möglich sein für Privatanleger in Europa, aber auch in Amerika, möglich sein, bei diesem IPO dabei zu sein. Und auch ein bekannter Neobroker, nämlich niemand geringerer als Trade Republic, hat einen Zuschlag bekommen, Aktien für dieses IPO zu bekommen, genauso wie zum Beispiel die niederländische DEGIRO, aber auch ausgewählte Fidelity-Kunden. Und ja, jetzt stellt sich halt die Frage, ist vielleicht das Angebot doch deutlich größer als die Nachfrage noch aktuell? Also kann das gleichzeitig ein Warnsignal sein, wenn quasi so viel Retail diese Aktien bekommen sollen? Weil in Summe sind sie, glaube ich, nur 4% oder was sie jetzt auf die Börse hauen, also der Streubesitz. Philipp schaut gerade nach und checkt die Zahlen, glaube ich, das ist sehr gut.
Nein, weil das habe ich gerade gar nicht nachgeschaut, ich habe was anderes nachgeschaut, weil ich wollte dieses Thema SpaceX IPO, also die 1,77 Billionen, wie groß das ist, wollte ich so ein bisschen versuchen, greifbar einzuordnen. Ich habe nämlich letztens vor kurzem habe ich gelesen, dass die Spaceship-Mission, also die von der NASA, die da vor einigen Jahren war und über, glaube ich, 10 oder 15 Jahre gelaufen ist, nur ein Drittel oder ein Viertel davon gekostet hat. Und das war halt doch ein Wahnsinn. Ne? Und also was dieser Wert, die 1,77 Billionen, was das bedeutet, das ist einfach, das ist nicht greifbar, weil es so weit weg ist von uns. Ich glaube, der österreichische Kapitalmarkt ist gesamt 260 Milliarden groß. Das heißt, das ist fast ein Zehntel davon, von mir ist ein Achtel. Das ist ein Wahnsinn. Und das ist eine komplette Wirtschaft eigentlich, kann man sagen. Wahnsinn.
Ja, was auch so ein interessanter Fakt ist, oder nicht Fakt, ja, kann man so nennen, 8 von 10 Kilo an Dingen, die in den Orbit transportiert wurden seit 2023, wurden von SpaceX transportiert. Und früher hat es ja vor allem die NASA gemacht, staatlich organisiertes Raumfahrtprogramm. Und die Kosten zwischen einem NASA-Transport hin zu einem SpaceX-Transport sind um 90% bis bei der aktuellsten Rakete, bei dieser ganz, ganz, ganz großen Rakete, auf sogar 99% gesunken. Also SpaceX schafft
das
es.
Das ist schon krass, ja.
Also schaffen wir es mit Innovation, mit so Dingen wie, dass sie draufkommen, okay, wenn wir unsere Raketen wiederverwenden, können wir enorm viel Kosten sparen und müssen die Dinge nicht irgendwo runterfallen lassen, sondern wir verwenden sie wieder, können wir Kosten sparen. 99% ist schon heftig. Und dass das ein privates Unternehmen oder ja, wo sonst, wenn nicht bei einem privaten Unternehmen, schafft man so einen Fortschritt.
Voll, das ist wirklich, wirklich arg. Und du hast ja eh aufgeschrieben, die Geschäftsbereiche, die drei, was das SpaceX eigentlich unter einem Dach hat, sozusagen. Es ist ja noch gar nicht so lang, dass das 3 Sparten hat. Vorher waren es ja eigentlich eher 2 Sparten. Viele davon kennen wahrscheinlich Starlink, das ist jetzt seit 2022 relativ in den Medien immer wieder, jetzt da im Ukraine-Krieg und so weiter, dass das etwas ist, was halt einfach im Zuge dessen stark verwendet werden kann, aber halt auch der Sinn davon, dass man in abgelegenen Orten der Welt einfach Internet bekommt. Der Elon hat da, ich weiß nicht wie viele Satelliten raufgeschossen ins Internet die letzten Jahre, um eben genau das weltweite Internet zu haben. Und das macht 11 Milliarden Umsatz. Das ist jetzt nicht viel, wenn man denkt, die gehen mit 1,77 Billionen an die Börse, ne?
Absolut, ja, das ist ja nur der eine Teil und vor allem Starlink funktioniert, also das ist ja wirklich ein fantastisches Ding, wenn du da jetzt im Flieger sitzt und also du hast super schnelles Internet und auch der MrBeast, der YouTuber, kennen vielleicht die ein oder anderen, der sagt auch, Starlink ist quasi für ihn das Beste und er bucht nur noch oder lässt nur noch Flüge buchen mit Starlink, weil egal ob er jetzt quasi in Afrika war, wo er irgendwelche Brunnen gebaut hat oder irgendwo ganz anders auf der Welt, mit Starlink oder dank Starlink hatte er wirklich immer gute Verbindung und konnte normal arbeiten. Das ist quasi die eine Sparte. Und ich bilde mir ein, Elon hat auch mal erwähnt, so in Richtung, dass er daran denkt, so einen globalen Telekommunikationsanbieter starten möchte. Und das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema, weil wir hatten Telekommunikationsanbieter, also hast du letztens erwähnt, die Österreichische Post hat jetzt einen auf den Markt gebracht. Die Raiffeisenbank, glaube ich, hat ein Ding auf den Markt gebracht und so weiter. Und wenn jetzt Starlink noch kommen würde und mit ähnlichen Kampfpreisen reingehen würde, wie jetzt aktuell in Österreich, weil ich glaube, so ein Starlink-Abo kostet, ich glaube, 30 Euro im Monat und du hast unlimitierte Daten, extrem schnell. Sind auch nämlich günstiger geworden. Vor ein paar Monaten, einem halben Jahr waren sie noch nicht so günstig. Weil ich habe meinen Anbieter kürzlich erst gewechselt und da war Starlink eben dann auch eine Option. Und ja, kann man machen, wird spannend. Die zweite Sparte, auch sehr, sehr spannend, die Raketensparte, also das ist dann die Falcon 9, das Starship und eben die Aufträge, die sie für die NASA durchführen und die machten von SpaceX rund 30% aus. Also das ist dieses solide Geschäft, da wächst jetzt aber, also da ist jetzt das Wachstum nicht ganz so drinnen. Aber Philipp, wo ist denn das Wachstum drinnen? Wenn es jetzt nicht wirklich bei Starlink ist, aber auch nicht wirklich in der Raketensparte, wo ist das Wachstum, das diese Bewertung vor allem rechtfertigt?
Im KI-Segment, weil es ist erst vor kurzem passiert, dass SpaceX oder Elon Musk eigentlich xAI, eben sein AI-Unternehmen und auch Grok und so weiter.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Dahin eingefügt hat sozusagen. Und das wäre ja nicht so unbedingt der Mörder-Change gewesen, aber die betreiben auch Rechenzentren. Und das ist jetzt genau das Gold sozusagen, was die Unternehmen gerade betreiben können, weil in Zeiten von KI in immer größer werden ja KI und ich vor kurzem erst Sheet gesehen, wo draufsteht, dass wir erst ungefähr, weiß nicht, 2 oder 3% der Menschen wirklich mit KI arbeiten, 5% nutzen so ein bisschen im Alltag, und das heißt, da ist tendenziell extrem viel Steigerung möglich, und am Ende des Tages sieht auch Goldman Sachs und andere Investoren, dass das der Bereich ist, der am meisten wächst und am meisten wachsen wird, weil Rechenzentren, weil Rechenleistung, Power wird einfach die Zukunft sein bei dieser Thematik, und natürlich auch Energie, auch ganz ein wichtiges Thema, das hat jetzt der Elon nicht drin, aber ich gehe mal davon aus, dass sein Kolossus-Rechenzentrum, so wie er es nennt, sicher auch eine eigene Energieversorgung haben wird, so wie die Microsoft Rechenzentren und alle anderen, weil das so viel Energie verschlingt, dass man das nicht aus dem normalen Netz nehmen kann, aus der Steckdosen.
Weißt du, wo das haben wird?
Also das wird, na?
Wenn du raten müsstest, wenn es an quasi generell SpaceX denkst, an Tesla denkst, an diese Visionen, diese verrückt klingenden Visionen, die er immer wieder ausspricht, wo glaubst du, haut er sein Rechenzentrum hin?
Ich würde jetzt sagen, nach entweder Irland oder Texas, rein aus steuerlichen Ist eine tolle Idee.
Du musst größer denken.
Also ein Maß vielleicht.
Ja, es geht in die richtige Richtung. Und das ist auch unter anderem ein Grund, warum er jetzt eben xAI in SpaceX reingegliedert hat, weil er halt, oder weil generell die Firma sagt, erstens einmal die Menschheit muss ein multiplanetare, oder das Ziel von SpaceX ist es, eine multiplanetare Gesellschaft zu designen oder fortan, ja, einfach an diesem Ziel zu arbeiten. Und die Rechenzentren oder generell alles, was viel Energie braucht, gehört ins All rauf, weil dort scheint quasi die Sonne rund um die Uhr und die Sonne ist halt quasi der Hauptenergietreiber, ja, des Universums. Oder nicht des Universums, aber halt bei uns in unserem, in unserer Galaxie da rundherum. Und da ist eben das Ziel, Rechenzentren ins All zu schießen, weil da halt rund um die Uhr diese Energie bezogen werden kann. Wie das alles funktioniert, ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass da sehr viele hoffentlich kluge Leute bei SpaceX arbeiten, die an solchen Dingen arbeiten.
Ich habe aber letztens kurz gelesen, weil er hat nämlich vom Mond auch, glaube ich, geredet mitunter. Da habe ich aber gelesen, eine kritische Stimme auch wieder, dass das wieder komplett an den Haaren herbeigezogen ist, weil einfach oben kein wirklicher Luftwiderstand oder keine Luft ist. Das heißt, kühlen ist schwierig, auch wenn es kalt ist, aber du brauchst Luftstrom bzw. etwas mit Luft und so weiter. Auf der anderen Seite ist auch der Mondstaub, den man nicht so ganz, oder andere Staubgeschichten, die man nicht so ganz planen kann. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend und es werden sich Leute darüber den Kopf zerbrechen, die wirklich sich da auskennen. Aber ich habe einfach gelesen und gedacht, es klingt jetzt wieder interessant und gut. Auf der anderen Seite klingt das andere auch wieder logisch, dass das jetzt nicht so ist wie auf der Erde, so einfach umzusetzen. Ja, also es wird auf jeden Fall spannend, ja.
Ja, und dieses AI-Segment ist halt auch jetzt der Grund, warum SpaceX eine solche Bewertung hat, die es hat. Wo steht da noch, dieses AI-Segment auch aktuell sehr viel Geld verliert. Sie machen zwar knapp 19 Milliarden Dollar Umsatz, schreiben aber gleichzeitig knapp 5 Milliarden Verlust, weil eben das KI-Segment aktuell alles auffrisst, was Starlink auf der anderen Seite wieder reinverdient. Also das ist jetzt so eine Art, so eine Future-Bet, wenn man so möchte.
Also um nochmal ganz kurz das zusammenzufassen, SpaceX macht ja 18,6 Milliarden Umsatz und 4,9 Milliarden Verlust aktuell. Also wenn man das in Relation setzt zu der Bewertung, zu der sie an die Börse gehen, ist das rein rechnerisch absoluter Irrsinn, ne? Also das macht gar keinen, das ist sehr viel Zukunftsmusik dabei, ganz viel.
Okay, gehen wir vielleicht gleich zur Bewertung. Also du sagst, genau, 18,6 Milliarden US-Dollar machen sie Gesamtumsatz, 18,6 Milliarden, also Zahl gut merken, und 4,9 Milliarden Verlust. Bewertung, wo haben wir sie aufgeschrieben? Da ein bisschen weiter unten. Also auf die Frage, ist SpaceX teuer oder günstig bewertet, kommt die Aussage, oder kann man schnell zur Aussage kommen, sehr, sehr teuer. Das sagen jetzt nicht nur die Pessimisten, das sagt unter anderem auch Morningstar, also wirklich ein renommiertes Analysehaus. Und Morningstar sagt, dass der faire Wert in etwa bei der Hälfte des IPO-Preises, also irgendwo zwischen 60 bis 70 Dollar pro Aktie liegt, nicht bei 135 US-Dollar. Gut, das sagen die Zahlen, aber wenn man jetzt auch an Tesla zurückdenkt, auch an die letzten Jahre, Tesla war ja nie eine Aktie, die auf fundamentalen Kennzahlen bewertet wurde, oder? Also warum sollte das bei SpaceX anders sein? Das wäre.
Das ist so das Ding vom Elon, ne? Das macht schon Sinn, dass der so eine Bewertung aufruft, weil es wäre nicht Elon und er wird sich, also er nutzt natürlich auch seine Bekanntheit, seine Polarisierung und so weiter. Das hat er immer schon gemacht, das wird er immer so machen, ist ja auch nicht deppert, ne? Macht ja Sinn, weil die 75 Milliarden oder was er da raisen will, das ist schon verdammt viel Geld, ne? Und das ist auch der Grund ein bisschen, was ich letztens auch wieder gelesen habe, warum der Bitcoin jetzt in den letzten Tagen auch wieder vermehrt eher nach unten geht, weil viele Leute das Geld rausziehen von Bitcoin, um eben das für den IPO zur Verfügung zu haben, weil ich glaube, dass das explodieren wird in Richtung von, da werden viele, viele Geld reinpulvern, die halt die Möglichkeit haben, dass reinkommen. Ich persönlich würde es trotzdem nicht machen. Ich muss aber sagen, ich bin bei Google, also Alphabet investiert und denen gehört ja, glaube ich, 6-7% von SpaceX. Also wenn das Feuerwerk beginnt, dann hoffe ich, dass Google ein bisschen was mitnimmt von dem, weil es wäre natürlich ein Mördergewinn für Google. Ansonsten hast du das eh schon im Skript angeführt, weil sich sicher der ein oder andere fragen wird, wie kann ich jetzt bei SpaceX auch profitieren? Ich finde das ja cool und ich möchte das auch kaufen. Matthias, wie schaut das dann aus auf weltweiter Sicht sozusagen oder auf ETF-Sicht?
Ja, das Ding ist folgendes, dass wenn SpaceX jetzt an die Börse geht und auch zu dieser großen Bewertung reingeht, dann führt es ja zwangsläufig auch dazu, dass das Unternehmen nach und nach in die großen Indizes dieser Welt reinfällt. Also das ganz, ja, das einfach die Berechnung ergibt, okay, auf Basis von dem Wert von SpaceX gehört dieses Unternehmen in einen Index rein, der nach gewissen Regeln, Marktkapitalisierung, Streubesitz etc. Aufgebaut ist. Und das würde eben bedeuten, dass in nächster Zeit ein unglaublicher Kaufdruck auf der Aktie liegt. Das Ding ist halt, es gibt einmal jetzt das IPO, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu verstehen, das Initial Public Offering. Das ist der Zeitpunkt, wo tatsächlich Geld von Anlegern zum Unternehmen fließt, das IPO. Das heißt, das ist das, was jetzt Trade Republic einigen Kunden anbietet. Ich glaube, Österreich ist da nicht dabei, sondern nur ein paar andere Länder. Hey, ihr habt die Möglichkeit, beim IPO dabei zu sein. Möchtest du die SpaceX-Aktie an diesem Tag zum Preis X kaufen? Wenn ja, dann bitte übermittle uns deine Stückzahlen. Wie viel hättest du gerne in etwa? Und die schauen dann, können sie dir überhaupt diese Anzahl anbieten oder wie viel können sie dir anbieten? Und dann quasi wird das durchgeführt. Und ab der Sekunde, wo dann die Aktie bei deinem Online-Broker handelt, ab der Sekunde fließt dem Unternehmen kein Geld mehr zu, sondern das ist dann nur noch Angebot und Nachfrage, die den Kurs der Aktie bestimmen. Das heißt, es kann sofort nach Handelsstart sehr stark nach unten oder auch sehr stark nach oben oder auch einfach nur seitwärts laufen. Und diese Indizes oder halt, die Indizes können ja nichts kaufen, aber die Indizes werden berechnet. Aber sobald die Aktie oder generell SpaceX in größeren Indizes dann reinkommt, müssen die ETF-Anbieter, die einen Index auf einen zum Beispiel, wenn wir als Beispiel den S&P 500 nehmen und zum Beispiel 15 Tage nach dem Handelsstart von SpaceX, Nasdaq hat die Wartezeit auf 15 Handelstage reduziert, genau, nehmen wir den Nasdaq. Nasdaq also hat die Wartezeit von auf 15 Handelstage reduziert, also wenn SpaceX 15 Tage gehandelt wird, kann man das Unternehmen in den Index aufnehmen. Sie haben gleichzeitig noch eine 10% Float-Mindestanforderung rausgenommen, weil SpaceX bringt ja nur 4% seiner Aktien auf den Markt. Das heißt, sie haben sich da so ein bisschen, oder vielleicht hat SpaceX da lobbyiert, gut möglich. Auf jeden Fall kommt SpaceX dann nach 15 Handelstage schon in den Nasdaq 100 rein und alle ETFs, die diesen Index abbilden, müssen quasi SpaceX-Anteile kaufen. Und das sorgt dann eben für einen starken Kaufdruck. Aber der Kaufdruck, der kommt halt erst 15 Tage nach dem Handelsstart. Sprich, in den ersten 15 Tagen kann sehr viel passieren. Es kann schnell nach unten gehen, es kann ein bisschen nach oben gehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr volatil. Und auch andere Indizes bzw. Indexanbieter haben ihr Regelwerk verändert. Bei S&P Dow Jones, da diskutiert man noch, ob man jetzt die Wartezeit nach einem IPO von 12 auf 6 Monate halbiert und auch die Gewinnanforderungen für Megacaps abschafft. Bei FTSE Russell, also den Anbieter hinter dem bekannten FTSE All World Index, da hat man die Wartezeit sogar nur auf 5 Handelstage reduziert. Also ich bin da sehr gespannt, weil ich bin ja auch ein großer Fan grundsätzlich vom FTSE All World, habe den auch in meinem Depot, ist mein einziger ETF, den ich habe, neben meinen Sunrise Fonds, aber das sind halt aktiv gemanagte Investmentfonds, ist halt kein ETF. Und ich bin gespannt, ob ich dann am 17.06. müsste das sein, schon in SpaceX investiert bin, wenn man so möchte. Und ja, das gibt's einfach nur ein bisschen zu wissen, dass die halt da in die Indizes reinkommen, dass da Kaufdruck aufgebaut werden kann. Aber dass es auf keinen Fall jetzt irgendwie so ein, ja, so ein Gratis-Geld-Gedanke ist, sondern von wegen, ich kaufe jetzt am IPO-Tag die SpaceX-Aktie, weil Indizes bzw. die ETF-Emittenten müssen ja dann auch nachkaufen und das erzeugt Kaufdruck und gar nicht teure verkaufen, weil da bin ich wieder in der Spekulation drinnen. Und das kann ich mit jeder anderen Aktie eigentlich auch machen.
Und man darf ja nicht vergessen, über die MSCIs dieser Welt und die ganzen Indizes, was du angesprochen hast, oder auch über Sunrise, man ist ja trotzdem dabei bei der Aktie dann in weiterer Folge. Also sobald die das aufnehmen, hat man SpaceX-Aktien im Depot, also über die ETF-Anbieter, oder aber man hat Google und die meisten haben auch Google in einem großen Part drinnen, somit also Alphabet, somit auch einen Anteil an SpaceX. Man ist also indirekt dabei und nachdem wir in Europa grundsätzlich oder in Österreich sowieso nicht dran teilnehmen können beim IPO, ist es halt so und ich würde es auch gar nicht machen, weil bis dato waren die IPOs nie so, dass ich sage, das hätte für mich was gebracht, langfristig gesehen, vielleicht schon den einen oder anderen, aber ich bin sowieso, und das war bei Tesla genauso, und bin ich zwar falsch gelegen, weil es war halt nie im Hintergrund die finanziellen Kennzahlen so, dass man diesen Wert hat, aber es war halt so, ne, es ist halt Elon Musk und Tesla, das war halt wie eine Religion, und ja, aber wir werden sehen, wo es hingeht, du hast ja schon gesagt, entweder runter, lauf, mittig oder seitwärts, oder rauf, alles kann sein. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine turbulente Woche, es wird sehr turbulent, glaube ich, es wird sich extrem viel tun, weil sehr viel Kapital dorthin fließen muss und das Kapital muss ja von irgendwo herkommen. Wie gesagt, Bitcoin war schon so ein Thema. Vielleicht wird auch aus anderen Aktien was abgeflossen sein oder aus Indizes. Wir werden es auf jeden Fall sehen, was ich tun werde. Es wird eine echt spannende Woche, glaube ich.
Ja, das Konzentrationsrisiko verändert sich auch, weil die Indizes müssen auch Anteile verkaufen. Also es werden viele Aktien auch verkauft, damit sie eben Platz machen für SpaceX. Und ich glaube, Japan und Großbritannien wird deutlich geringer werden bei zum Beispiel so in globalen Indizes. Bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass die US-Gewichtung deutlich wieder zunehmen wird. Und jetzt nicht nur mit SpaceX, sondern ich denke jetzt dann auch an die weiteren IPOs, die jetzt demnächst anstehen, Anthropic und eventuell auch OpenAI. Auch das sind wieder große amerikanische Unternehmen, die vielleicht schon am Ende dieses Jahres ebenfalls in den großen Indizes dieser Welt auftauchen. Und jeder, der jetzt quasi schon bei einem US-Anteil von 65% oder ich glaube 70% im MSCI World schon Schnappatmung bekommt, da wird es Ende des Jahres nicht viel besser ausschauen. Aber bevor wir da weitergehen ins andere Interview, vielleicht noch ein, zwei Auswertungen von IPOs. Und zwar, wo ist da alles? Nach 3 Jahren, also 3 Jahre nach dem Börsengang, underperformen fast 2/3 aller IPOs den Gesamtmarkt, wobei 64% mehr als 10% hinter den Marktrenditen zurückbleiben. Allerdings, und das ist jetzt die andere Seite, die Outperformer, also die 29%, die schlagen dann den Markt im Schnitt sehr deutlich. Die Top 10 erzielten dann marktbereinigte Renditen von über 300%. Und langfristig, da gibt es auch eine Studie, die im Zeitraum von 1991 bis 2018 über 6.000 US-IPOs untersucht haben. Und die haben festgestellt, dass IPOs generell Branchenbenchmarks underperformen. Und dass einfach der analysierte Return bei 6,93 liegt versus der Gesamtmarkt bei 9,13%. Genau, das ist so noch ein, zwei interessante Zahlen vielleicht dazu. Das Ding ist halt auch mit IPOs, es ist immer schwierig, so in solche jungen, frischen Unternehmen zu investieren, die noch nie reportet haben, die noch keine Zahlen vorgelegt haben, wo man noch nicht weiß, wie verhalten sich die, wo vielleicht noch Insider drinnen sind, die eine Lockerperiode noch abzusitzen haben, was passiert, wenn die dann verkaufen können. Was ist, wenn ein hoher Verkaufsdruck rauskommt und so weiter und so fort. Ja, und diese Lockerperiode, die dauert halt zwischen so 90 bis 180 Tagen. Und wenn halt dann auf einem Schlag viele, viele Insider verkaufen wollen, raus wollen aus der Aktie quasi, kann das halt auch für Kursrückgänge sorgen.
Ja, man ist halt als Privatanleger, muss jeder für sich entscheiden, was er macht. Also ich persönlich, vielleicht lege ich es mir danach irgendwann rein, nach dem IPO einfach als Zock sozusagen, aber jetzt nichts, wo ich sage, das wäre unbedingt notwendig jetzt sofort. Ich schaue mir das mal an und vielleicht dann kurz bevor dieser Kaufdruck vielleicht kommt von den Indizes nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen, vielleicht lege ich mir rein, aber ist jetzt nur meine eigene Präferenz, aber ich bin ja schon sehr weit weggegangen von Einzeltiteln, ich habe nur noch eine Handvoll und der Rest ist in Sunrise Capital Fonds und in S&P 500. Also, schauen wir mal.
Ich glaube, das ist auch die perfekte Überleitung, weil jetzt, wo wir so viel über SpaceX, über IPO, über Amerika, über das zunehmende Konzentrationsrisiko in den großen Indizes gesprochen haben, sollten wir uns vielleicht mal die Frage stellen, warum sollte man in Europa investieren? Lohnt sich das Investieren in Europa? Welche Gefahren, welche Risiken gibt es da eigentlich? Und zu diesem Thema durfte ich Thomas Nies, Gründer und Fondsmanager von Sunrise, interviewen bei Ihnen im Studio. Und wir haben knapp 20 Minuten darüber gesprochen, was ja sich da so in Europa tut, welche Herausforderungen es gibt für uns. Und das gesamte Interview dürfen wir euch jetzt präsentieren. Viel Spaß damit.
Europa hat gerade ein unglaubliches Börsenjahr hinter sich und auch das diesjährige Jahr wieder sehr gut gestartet. Gleichzeitig reden wir aber überall über Handelskriege, geopolitische Unsicherheiten und eine Wirtschaft, die strukturell hinter den USA hinterherhinkt. Europa als Investment, Chance oder Risiko, darüber spreche ich heute mit Fondsmanager und Gründer von Sunrise, Thomas Nies. Thomas, vielen Dank für die Einladung zu euch ins Studio.
Danke, Matthias. Schön, dass du da bist.
Thomas, du bist Fondsmanager und Gründer von Sunrise, einer Plattform, die das Sparen in aktive, globale Investmentfonds anbietet mit regionalem Fokus. Dabei investierst du also auch in europäische Unternehmen. Warum genau dieser Fokus auch, aber nicht nur, auf den Heimatmarkt?
Als wir begonnen haben, Sunrise zu machen, war die Basis, also einen neuen, breit gestreuten Aktienfonds zu erfinden. Das braucht es eigentlich wirklich nicht mehr. Davon gibt es genug am Markt da draußen. Auf der anderen Seite wissen wir alle seit Jahrzehnten, und die Datenlage dazu ist eindeutig, dass der Anleger bei weitem nicht das verdient, was die Fonds verdienen. Weil zum erfolgreichen Anlegen gehört das Produkt und die Art und Weise, wie ich mit einem Produkt umgehe. Und das, was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir versuchen, diese Art und Weise, wie ich mit dem Produkt umgehe, positiv zu beeinflussen. Nämlich in einer Welt, in der ich aufgrund dessen, dass ich die Kosten niedrig halten muss, eben keine unmittelbare persönliche Beratung erbringen kann, sondern in einer Execution-Only-Welt, also wo ich einfach eine Plattform anbiete, auf der der Anleger alleine Entscheidungen für sich trifft. Und ich sage das immer so, das ist eine unsichtbare Hand, die da ausgestreckt wird, die Stütze gibt, indem sie Transparenz schafft. Und diese Transparenz soll dazu führen, dass man die Schwankungen des Kapitalmarkts, die notwendig sind, damit man überhaupt hohe Renditen erzielen kann, beginnt zu verstehen und mit ihnen leben kann und dadurch zu einem besseren, heißt langfristigeren Anleger wird und damit auch die Rendite des Produkts auch tatsächlich die eigene Rendite wird. So, und um das alles machen zu können, haben wir ein Produkt entworfen, das diese Geschichte auch erzählen kann und gleichzeitig ein gutes für den europäischen Anleger, nämlich dort, wo wir aktiv sind, geeignetes Anlageprodukt ist. Und das sind unsere Standardfonds.
Standardfonds, Name ist quasi Programm. Mhm. Wenn ich jetzt aber die Nachrichten aufdrehe, egal ob Deutschland oder Österreich, wir alle stehen vor demografischen Herausforderungen. Mhm. Wir hören, dass uns die beiden Länder in Rezensionen sind. Wir hören über Fachkräftemangel. Wir hören über Sozialsysteme, die aus allen Nähten platzen. Ein Pensionssystem in beiden Ländern auch, mhm. Das ja auch vor großen, großen Herausforderungen steht. Mhm. Unternehmen denken über Abwanderungen nach. Mhm. Warum oder wie ist jetzt der Investment Case, um quasi den Privatanleger langfristig eine Performance, eine Rendite zu erwirtschaften mit solchen Startvoraussetzungen?
Schau, ich glaube, also die Realität ist natürlich die, in der Größenordnung, in der wir investieren, sind die Unternehmen fast alle global tätig. Das heißt, wo sie ihren Sitz haben, ist eigentlich nachrangig. Und dementsprechend ist auch die Abhängigkeit von diesen strukturellen Heimatmärkten im Sinn dessen, was der Absatz betrifft, nachrangig. Ich glaube, die tatsächlichen relevanten Kriterien, nämlich wie groß ist der Konsumentenmarkt und wie qualifiziert sind die Arbeitskräfte, ich glaube, da steht Österreich und Deutschland und andere europäische Märkte den globalen Märkten nicht nach. Und dementsprechend sozusagen ist diese Frage, ob Europa und ob die lokalen Volkswirtschaften sozusagen jetzt nicht im Zentrum jetzt unserer Anlagestrategie ist. Und unsere andere Strategie sagt im Wesentlichen, dass investiere in deinen Standort, nämlich in all das, was bei dir zu Hause Wert schöpft, als Anknüpfungspunkt, um ein Weltportfolio zu erzeugen, das weniger abhängig ist von insbesondere dem amerikanischen Kapitalmarkt und damit weniger abhängig ist vom US-Dollar. Und das ist eigentlich der wichtigste technische Faktor. Wenn ich heute in einen traditionellen Weltaktienfonds investiere ich nur rund 10% in Euro und 90% in Fremdwährung. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes kurz- und mittelfristiges Risiko. Und um dieses Risiko auszugleichen, beziehen wir uns auf den Standort. Was aber dann wiederum passiert, ist, dass wir sektorseitig im Wesentlichen die Weltallokation abbilden. Und das sieht dann so aus, dass in Sektoren, in denen Europa an sich schwach aufgestellt ist aufgrund von Unternehmen, die hier ihren Sitz haben, unsere Allokation fast ausschließlich amerikanisch ist. Technologie, Medien. Aber in anderen Sektoren unsere Allokation sehr stark europäisch ist. Weil die Realität die ist, ob ich in eine ExxonMobil investiert bin, und das wäre die Nummer 1 im Öl- und Gasbereich, wenn ich in einem traditionellen Weltaktienfonds bin oder als Österreicher in die OMV investiert bin, macht aus meiner langfristigen Performance-Perspektive keinen massiven Unterschied. Zumindest nicht in dem Moment, wo wir alle im Wesentlichen bei Großunternehmen nach wie vor wissen, dass aufgrund der Kapitalmarkteffizienz der jetzige Preis die beste Einschätzung dessen ist, was das Unternehmen tatsächlich wert ist. Das heißt, ich schaffe damit ein Produkt, das eigentlich reagiert wie ein Weltaktienfonds aufgrund dieser sehr danach ausgerechneten Sektorstreuung, aber gleichzeitig das Währungsrisiko stark reduziert. Und darin liegt eigentlich sozusagen quasi die Quelle dessen, was wir tun. Und gar nicht so die Frage, na, ist das jetzt ein europäisches Unternehmen oder nicht, oder österreichisches Unternehmen oder deutsches Unternehmen. Viele von diesen Unternehmen, die OMV macht mehr Umsatz in Rumänien. Wo das Unternehmen seinen Sitz hat, ist ehrlich gesagt total zweitrangig geworden.
Und viele Österreicher oder auch Deutsche investieren ja jetzt in große ETFs, die den globalen Aktienmarkt abbildet, sei es jetzt MSCI World, FTSE All World etc. Vor allem 2025 haben wir gesehen, was eben auch der heimische Markt an Rendite hergibt. Und du sagst jetzt, das Dollarrisiko oder das Fremdwährungsrisiko an sich ist quasi auch eines der großen Probleme, die sonst nicht angesprochen werden. Warum wird das kaum angesprochen?
Naja, ich glaube, es ist, weil es schwer zu verstehen ist, weil jemand ja sagt, also ich kaufe den Fonds ja eh in Euro, ne? Weil er halt in Euro handelt, dass da drinnen dann sozusagen Assets sind, deren Wert sich aber in einer Fremdwährung bemisst und damit der Wechselkurs, mit dem das umgerechnet wird, unmittelbar einen Einfluss darauf hat, was dieser Fonds tatsächlich wert ist. Man kann sich das ja selber ganz gut anschauen. Man könnte diese Fonds ja häufig auch in US-Dollar kaufen, und wenn man die Kurse, die Performance dann vergleicht über ein Jahr, dann sieht man einfach, dass der gleiche Fonds in der unterschiedlichen Währung unterschiedliche Performance hat, nicht? Und das ist aber für den allgemeinen Gebrauch, würde ich mal sagen, da draußen etwas, was die Leute nicht machen, und dementsprechend ist das Risiko nicht präsent.
Kann man sagen.
Muss man auch noch, vielleicht auch noch ein zweiter Punkt. Dieses Risiko war von 2008 bis 2023 etwas, was sich sehr positiv auf die Rendite ausgewirkt hat für Euro-Anleger, weil der US-Dollar sehr stark an Wert gewonnen hat. Das ist erst seit den letzten 2 Jahren, dass sich das ein bisschen so gedreht hat, sodass der Euro immer stärker wird. Und dementsprechend die Renditen dieser Weltaktienfonds tendenziell euro-lastigeren Produkten ein bisschen nachhinken. Jetzt muss man aber dazu sagen, der amerikanische Kapitalmarkt hat sich natürlich durch die Technologiegewichtung nach wie vor ganz herausragend entwickelt, weil das ganze Thema künstliche Intelligenz und in seiner Zukunftserwartung sich vorwiegend in einem großen amerikanischen Technologiewert niederschlägt. Das heißt, das hat das ein bisschen ausgeglichen. Aber es kann hier, und das muss man sich einfach bewusst sein, baut sich ein doppeltes Risiko aus, Risiko auf, nämlich ein gewaltiges Bewertungsrisiko im Bereich der amerikanischen Technologieaktien und gleichzeitig ein Fremdwährungsrisiko. Und im Zweifel würden die beiden gleichzeitig kommen, nicht? Weil wenn das eine zum Tragen kommt, würde das auch den amerikanischen Standort schwächen und dementsprechend potenziell auch die Währung beeinflussen. Das ist aber natürlich alles wahnsinnig kompliziert, und ich wäre der Letzte, der sagen würde, ich kann Währungen beeinflussen oder auch oder Währungen einschätzen. Ich weiß nur eines: Wenn ich in Euro mein Geld ausgebe und mich aber abhängig mache von einer Fremdwährung, dann hat man das, glaube ich, schon mal gesehen, auch mit einer anderen Fremdwährung, die uns nicht so weit weg liegt, nämlich unser westliches Nachbarland der Schweiz, zu Problemen führen. Und davor sei gewarnt, und dementsprechend glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass, wenn man langfristig Geld weglegt, dass man das nicht 90% in einer Fremdwährung macht.
Jetzt könnte man auch argumentieren, dass der Grund für den hohen, vor allem US-Dollar-Anteil in diesen Indizes ist, weil ja die Indizes marktkapitalisierungsgewichtet sind und Amerika einfach einen sehr großen Part vom Markt einnimmt. Sollte Europa, der Euroraum, an Relevanz gewinnen, würde es ja auch heißen, dass mehr Euro in diesen Indizes, in diesen ETFs, die dann die Indizes nachbilden, drinnen ist. Kann das nicht auch langfristig gesehen einmal passieren?
Naja, natürlich kann es passieren, aber auf der Weg dorthin ist sehr schmerzvoll, wenn ich in diese Produkte quasi investiert bin. Es gibt eine, ich glaube, ich habe es auch einmal erwähnt, es gibt eine wirklich total spannende Plattform, die ein amerikanischer Asset Manager oder im Wesentlichen auch Index Provider Research Affiliates anbietet. Die haben so ein Tool, mit dem man auf zwei unterschiedlichen Bewertungsmethoden sich die Zukunftsrenditen unterschiedlicher Märkte anschauen kann. Und da liegen die europäischen Märkte und die Emerging Markets deutlich über den entwickelten amerikanischen Märkten. Aufgrund dieser Bewertungsthematik, die den amerikanischen Markt momentan eben prägt. Jetzt war das vor 10 Jahren auch schon so. Und trotzdem hat der amerikanische Markt sich atemberaubend entwickelt. Das heißt, alle Prognosen sind immer nur das, was sie sind, nämlich Prognosen. Dementsprechend würde ich auch nie jemandem dazu raten, amerikanisches Risiko aus seinem Portfolio ganz zu entfernen. Da ist unglaublich viel Dynamik in diesem Markt. Ich komme gerade aus Kalifornien. Da brummt so richtig. Ja? Also da ist schon richtig was ständig am Werden. Ja? Wenn man in San Francisco aussteigt, wenn man auf der Autobahn fahren, Autos, wo keine Fahrer drinnen sitzen, in San Francisco selber fahren haufenweise Autos, in denen keine Fahrer drin sitzen. Gleichzeitig aber hat man schon so das Gefühl, dass sich dieser Application Layer, also so, das ist ein Anwendungslayer, sehr stark weit entfernt von der Infrastruktur, weil die ist nämlich auf keinem besonders hohen Niveau. Das heißt, der Asphalt ist ruppig, wenn du so willst, einfach dargestellt und darauf fährt das modernste Auto der Welt. Bei uns ist das alles ein bisschen näher beieinander, finde ich so. Ich bin mit einem amerikanischen Auto gefahren, einem Lincoln, war am Anfang ganz beleidigt, weil ich habe extra bei Sixt gebucht und habe mich darauf gefreut, dass ich irgendwie ein deutsches Auto kriege. Und dann kriege ich da diesen Lincoln, das ist so ein Noble Ford, wenn man will. Und bin aber, ich glaube, ich bin 300 Meilen gefahren und davon bin ich sicher 250 komplett autonom gefahren. Also keine Hände am Lenkrad, gar nichts. Und das hat wunderbar funktioniert.
Wie sind da so die Gedanken, wenn man von dort drüben wieder nach Österreich kommt und dann aussteigt? Wie fühlt man sich da?
Ja, bei uns war es deutlich wärmer. Also im ersten Moment war es noch warm. Also ich bin da nicht so, ich glaube, also in Europa tut sich schon viel. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, wir stehen uns natürlich in vielen Dingen selber im Weg, weil wir die harten Strukturanpassungen, die wir brauchen würden, uns sehr schwer tun, die umzusetzen auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, überall. Gleichzeitig ist der Weckruf, der durch die Trump-2-Administration jetzt sehr klar an uns ergangen ist, auch ein echter Investitionstreiber. Also das Thema deutsche Rüstungsindustrie, europäische Rüstungsindustrie, das sind ganze Wertschöpfungsketten, die dann schlussendlich von diesen riesigen Investitionssummen profitieren. Entsprechend, ich glaube schon, dass wir uns, es wird auch nicht aufhören, dass wir weiterhin quasi an der Nase angestoßen werden, zu sagen, quasi, ihr müsst schauen, dass ihr auf euren eigenen Beinen steht. Und das ist etwas Gutes. Dementsprechend bin ich für den Standort Europa als solchen auch nicht negativ.
Wie siehst du die Zukunft von Europa?
Eines, also ich glaube, wir müssen vor allem, und das ist, glaube ich, auch etwas, was sie noch nicht so ganz durchgesetzt hat, einmal schauen, dass wir wirklich ein Europa sind, dass wir von Europa sprechen können. Die nationalen Barrieren sind immer noch riesig. Das ist aber eben eine riesengroße Herausforderung, weil das hat eine große kulturelle Tangente, das hat eine sprachliche Tangente, das hat einfach ganz viel in der wirklichen Basis dessen, wie wir strukturiert sind, unsere Steuersysteme und solche Dinge zu tun. Ich war extrem guter Dinge, was das Thema einer zusätzlichen europäischen Rechtsordnung betreffen würde, also sozusagen eines virtuellen Staates, dessen Unternehmer ich werden kann, der auf einheitlicher Basis in ganz Europa agieren kann und nur dadurch, dass die steuerliche Anpassung dort auch wieder nicht funktioniert, ist auch das meines Erachtens mal nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass man auch dafür Lösungen finden könnte, wenn man tatsächlich einmal sagt, na, dann sollen halt einmal alle, sozusagen, es gilt wirklich alles das Gleiche und da gibt es quasi dann eine Besteuerung auf europäischer Ebene für diese Unternehmen und danach, wo die ihre Mitarbeiter haben, ihren Sitz haben, ihre Umsätze generieren, wird halt dann diese Steuer, die dann direkt an die Kommission abgeführt wird, halt den Nationalstaaten gut gerechnet für das, was sie dort einzahlen, damit sich keiner aufregen muss, dass er sozusagen da was da verlieren sollte. Sowas wäre total spannend und würde, glaube ich, einen riesigen Ruck durch Europa gehen lassen, weil momentan sind wir ein Fleckerlteppich von Sonderregelungen an allen Ecken und Enden. Mir hat das gerade heute wieder jemand erzählt, dass seine Zukunftsperspektive ist, dass er irgendwann einmal nach Griechenland zieht, weil dort kann er dann in der Pension mit, ich weiß nicht, 10% Welteinkommensbesteuerung tatsächlich überleben, während er es hier nicht könnte mit dem, was ihm überbleiben wird. Und solange es solche Divergenzen gibt und wir das nicht irgendwie hinbekommen, werden wir uns immer schwer tun, zentral agierte Player durchzusetzen. Ich darf aber nicht vergessen, dass auch die nicht, zumindest in Amerika, gibt es das natürlich auch. Ich meine, Steuerlasten in Kalifornien und New York, das ist auch nicht lustig. Ja? Und was heißt lustig? Das ist halt auch dort notwendig, um das zu unterstützen, was es dort auch schon gibt. Ich gehöre sicher nicht zu denjenigen, die sagen würden, wir können das alles schaffen, wenn wir weniger arbeiten.
Siehst du auch die Gefahr davon, dass Unternehmen abwandern weiterhin? Weil wenn ich jetzt an große Unternehmen in Europa denke, das ist LVMH, Roche, Nestle, ASML, SAP etc., das sind ja alles, die haben ja alle hier im Herzen von Europa ihre Firmenzentralen, zahlen hier Steuern oder, wenn man jetzt so weit denken, auch hier in Österreich, Unternehmen, die auch nicht börsennotiert sind, zum Beispiel Red Bull, zahlen hier Steuern. Wenn solche Unternehmen abwandern, den Unternehmenssitz ändern, dann geht uns ja wirklich ein enormes Vermögen.
Ja, ich glaube, das ist aber natürlich schon vielen bewusst. Klarerweise ist es so, das ist auch das, was mich als Anleger immer wieder ruhig macht. Die Leute, die dort sitzen und dafür gezahlt bekommen, dass sie diese Unternehmen führen, die sind typischerweise incentiviert, dass diese Unternehmen Geld verdienen und dementsprechend die Entscheidungen getroffen werden. Und diese Entscheidungen passieren ja laufend und ständig. Also ich glaube, Neubetriebsgründungen im großen Ausmaß bei den Lohnnebenkosten und Lohnkosten, die wir bei uns haben, das wird herausfordernd werden. In einer Industrie, die generell weiter zur Automatisierung tendiert, tue ich mir momentan auch ein bisschen so schwer, irgendwie da eine positive Vision zu entwickeln. Nämlich, was jetzt so quasi wirklich die Arbeitsplatzstrukturen betrifft. Das hat alles natürlich immer eine Frage der Geschwindigkeit, mit der das geht. Bis dato hat noch jede technologische Evolution oder Revolution eigentlich zu mehr auch geführt. Das hat aber sehr viel mit Geschwindigkeit dazu tun. Also haben die Menschen die Zeit, sich anzupassen? Können sie das tun? Oder werden sie überrollt von Wellen? Momentan schaut es ein bisschen danach aus, als würde uns die aktuelle Welle ziemlich überrollen, dahingehend. Aber auch die wird irgendwann einmal ausnivellieren und dann den Menschen wieder Zeit geben, sich anzupassen und dann zu Wertschöpfungssteigerungen führen. Also ich bin da eher ein Zukunftsoptimist, würde ich jetzt mal sagen. Aber dass die Menschen dort, wo viele Menschen gebraucht werden für einfache Tätigkeiten, das nicht in Österreich machen werden, ich meine, das passiert nicht erst seit gestern. Ja. Dementsprechend kann unser Heil nur in der Thema Produktivität, gute Ausbildung, hohe Wertschöpfung liegen. Und da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Also auch Österreich, Deutschland auch sowieso in der Durchdringung von auch Akzeptanz von und Anwendung von KI-Tools, da tut sich viel. Ja, da gibt's ganz viele, wir sind ja alle so, wie wir da so sitzen, so im Sweet Spot. Wir haben alle noch analog gelernt und haben jetzt auf einmal diese Tools. Und da gibt's ganz eine Masse an Menschen bei uns, die jetzt hier noch einmal Luft schöpfen und sagen, boah, ist das fast ein bisschen so befreiend empfinden. Ich kann da jetzt Dinge machen, die ich alleine nie konnte. Und daher bin ich dafür für Europa total positiv, dass sich das und auch für Österreich und Deutschland, dass wir das auf Produktivitätsebene noch lange machen können. Nichtsdestotrotz leisten wir uns so viele kostspielige Dinge, dass wir zusätzlich auch an unseren strukturellen Problemen arbeiten werden müssen.
Wie schauen jetzt zum Beispiel auch Amerikaner auf Europa generell? Weil in Amerika sind es ja circa 320 Millionen Menschen, die dort leben. In Europa sind wir so 420, 430. Und trotzdem ist der Kapitalmarkt in Amerika ganz anders entwickelt und die haben auch eine Macht, wenn die Amerikaner investieren. Warum ist unser Kapitalmarkt so unterentwickelt und wie schauen die Amerikaner auf uns? Kennen die uns überhaupt? Beachten die den Kapitalmarkt in Europa?
Also ich glaube, der institutionelle Anleger betrachtet den Kapitalmarkt total neutral. Der investiert dort, wo er das für sinnvoll erachtet. Und wenn das in Europa ist, dann ist das in Europa. Ich glaube, die Kapitalflüsse sind jetzt zuletzt wieder sehr positiv nach Europa gedreht. Aber Allgemein ist es so, dass aus amerikanischer Perspektive Europa sehr wenig Rolle spielt. Also die amerikanische Wahrnehmung fokussiert sich fast ausschließlich auf das, was in China passiert. Und wenn man sich Bilder aus China anschaut und was dort so passiert und wie dort die Entwicklung voranschreitet, dann kann man das auch nachvollziehen, dass man sich darüber mehr Sorgen macht als über das, was hier bei uns passiert.
Warum? Was passiert in China?
Naja, weil es zuletzt wieder die ganze Elektrifizierung zum Beispiel auch der schweren Flotten, also der LKWs, hat eine unfassbare Dynamik auch angenommen, nämlich durch vor allem so Batteriewechselstationen. Das ist insofern spannend, als dass dieses Thema der Frage, ob bei einem Elektroauto die Batterie fix verbunden sein muss oder ähnlich wie das eigentlich bei einem Verbrenner ist, wo der Tank sozusagen von jemandem Dritten aufgefüllt wird und sich mehr oder weniger auch separieren lassen würde vom Auto, ob das alles einzeln muss oder eben nicht. Und da gab es also zu der Gründungsphase von Tesla gab es ein Unternehmen, das den Batteriewechsel eigentlich forciert hat. Das hieß Better Place. Die sind damals daran gescheitert, dass das eine sehr komplexe Struktur ist, wo ich Infrastruktur, nämlich Autos, mit diesen Batterien kompatibel machen muss. Und diese sozusagen einheitliche, dass halt viele Autos dann meine Batterie verwenden können, daran sind die gescheitert im ersten Moment. Die insbesondere in China aktiven großen Hersteller sind so groß, dass die für sich alleine solche Strukturen bauen können. Und so gibt es, NIO zum Beispiel hat selber ein riesiges Battery-Swapping-Netzwerk. Also da kann man nicht nur einfach anstecken und tanken, sondern fährst wirklich in die Garage rein. Von unten kommt irgendeine Hebebühne, holt die Batterie runter, schiebt sie weg, schiebt die neue rein, bumm, du bist fertig. Hast die neue Batterie in ein paar Minuten drinnen. Und diese Technologie eignet sich insbesondere auch im LKW-Bereich. Weil da gibt es so ganz viele, anders als im Individualverkehr, fahren die LKWs vorwiegend immer die gleichen Routen entlang und du kannst also diese Routen sehr gut mit diesen Swapping Stations ausstatten und da gibt es also atemberaubend, wie viele Groß-LKWs dort rein elektrisch schon fahren, aufgrund dieser Möglichkeit in wenigen Minuten die Gesamtladung auf 100 zu bringen, nicht durch Laden, sondern durch Swappen, und dieses Swappen hat jetzt auch noch eine zusätzliche Komponente bekommen, nämlich die des Ausgleichs der Stromnetze, durch die zunehmenden Spitzen der Stromnetze, durch die Einspeisung von insbesondere Sonnen- und Windenergie, fallen ja teilweise die Strompreise unter Null. Nicht? Also ich weiß nicht, ob das auch, wenn man die Zeitung liest, merkt man das immer wieder. Es gibt viele Tage, in denen sozusagen der Einspeise oder Stunden, wo die Einspeisung Geld bringt. Das heißt, ich produziere Strom und muss dafür zahlen und derjenige, der ihn speichert, kriegt was dafür. Und das macht das Geschäftsmodell dieser Swapping Stations auch wieder spannend, weil die können sozusagen, wenn sie Speicherkapazität haben, dann in diesen Phasen das anbieten, kriegen dafür sogar bezahlt, dass sie quasi dann den Strom nehmen und danach halt sich dann mit der Zeit wieder diese Batterien abladen. Das heißt, da gibt es total spannende, und wenn man sich dann diese Bilder anschaut von den chinesischen Automessen, das ist halt dort, wo die Heydays der IAA waren, nicht? Alles halt mit Faktor 10 noch einmal. Das ist atemberaubend, nicht? Und wie ich es auch vorher schon gesagt habe, und das ist natürlich schon wieder eine Herausforderung, wo die Europäer lernen müssen, sich auch schneller anzupassen. Also ich habe mir nicht erwartet, dass ich mit dem Lincoln Nautilus 80% meiner Zeit mit den Händen auf den Oberschenkeln durch Amerika gondeln kann. Diese Autos sind auch schon sehr gut geworden, ne, um die Kernindustrie in Europa mal anzusprechen. Das heißt, da hast du so einen Double Whammy aus China, aus den USA, und wo wir da bleiben, das sei dahingestellt. Aber wie gesagt, es gibt Management, das wird dafür bezahlt, das zu machen. Nur in eines dieser Unternehmen zu investieren, wäre natürlich Spekulation, aber breit gestreut über alle Industrien und damit auch auf den Kontinent, wo wir sowieso, wie gesagt, international tätige Unternehmen haben, da gleichen sich viele Dinge aus.
In welcher Größenordnung würdest du das so ein Investment in Europa breit gestreut jetzt ansetzen?
Ja, also ich würde ehrlich gesagt gar nicht eben das Europa so in den Vordergrund stellen, sondern ich würde die Frage dessen stellen, in welchen Währungen notieren diese Unternehmen. Wobei das auch das wieder nur abgeleitet ist, weil eigentlich müsste man sich die Frage stellen, in welchen Währungen verdienen die denn Geld? Das ist jetzt aber gar nicht mehr so leicht zu beantworten, aber jetzt nehmen wir als Proxy einfach her, in welcher Währung sie notieren. Also sozusagen hier, ob das ein US-amerikanisches Unternehmen ist, weil es in US-Dollar in Amerika notiert oder eben ein europäisches Unternehmen, dann plädiere ich schon dafür, dass man, ich würde mal sagen, rund die Hälfte seines Vermögens in Euro haben sollte.
War ein spannender Ausflug von Europa nach Amerika über China.
Wieder zurück.
Zurück nach Europa. Ich sage vielen Dank für die ganzen Einblicke, für die Zeit heute, dass wir da sein durften.
Gerne.
Und
ich sage danke für deine spannenden Fragen. Lieber Matthias, vielen Dank für eure Arbeit und ich hoffe, es war interessant.
Super, vielen Dank. Sehr gerne dann auch einen Kommentar unter das Video setzen. Was hat dir besonders gut gefallen? Welche Fragen hättest du vielleicht an den Thomas? Und dann können wir uns vielleicht bei einem nächsten Video wieder zusammensetzen. Vielen Dank.
Danke dir.
Ja, spannend. Ich war ja damals mit dabei bei dem Interview. Also ich bin im Aufnahmeraum gesessen, ziemlich cool eigentlich dort. Wir waren da in dem Studio von der IV und das war wirklich cool. Ich bin da drin gesessen und habe die zwei da beobachtet und habe auch mitgehört, weil es war ja drin auch die Box und das Ganze. Sehr spannendes Thema und ich bin auch voll der Meinung, dass Europa im MSCI World halt leider sehr unterrepräsentiert ist. Ich bin ja auch Fan von österreichischen Aktien in gewissen Bereichen, weil allein wie der ATX und so auch die letzten Jahre performt hat und wir haben ja solide Unternehmen. Deswegen finde ich diesen Zugang echt gut, dass man US und Europa gewichtet, so wie es möglich ist. Wenn man nur MSCI World hat, wird es wahrscheinlich auch reichen, wenn man das macht. Aber ich schlafe auf jeden Fall besser, wenn ich MSCI World beziehungsweise mein S&P 500 habe, was 100% Amerika ist, plus Sunrise als europäisches Unterstützt oder Pendant und auf jeden Fall eine gute und interessante Geschichte. Und der Thomas ist sowieso immer spannend zum Zuhören. War wirklich wieder ein cooles Interview. Matthias, also wie hast du das in Erinnerung?
Ja, also ich fand auch die Eindrücke von Thomas immer sehr, sehr spannend. Das ist ein Mensch, der sehr viel, sehr interessante Dinge zu erzählen hat und erzählen kann, also aus erster Hand einfach mitbekommt. Hat er auch berichtet im Interview, gerade aus Amerika gelandet, die Dinge, die er drüben erlebt hat. Was ich an dem Thema halt interessant finde, ist das, was ich dann auch beim Interview kurz hinterfragt habe. Wenn Europa relevanter wäre für die Welt, dann würde das auch so im MSCI World, auch im FTSE All World oder im MSCI All Country World, würde sich das so wiederfinden. Ja? Aber Europa ist aktuell nicht relevanter für die Welt und deswegen sind wir da, wo wir sind. Und da kann jetzt der Index nichts dafür, sondern das sind einfach die Regeln. Und der Zugang von Sunrise und vor allem auch der Grund, warum ich und wahrscheinlich du und der Markus und auch viele unserer Freunde und Familienmitglieder dort investieren und auch sehr viel Geld dort liegen haben, ist einfach, dass dieser Gedanke des Mitverdienens im Alltag von Unternehmen, die uns tagtäglich begleiten, aber eben auch regelbasiert, ja. Also das ist jetzt Sunrise ist jetzt kein Produkt, das ja aufgrund von, wie sagt man, Emotionen handelt, sondern eben auch sehr, sehr strikt regelbasiert handelt. Und da gefällt es mir eben, wenn ich zusätzlich zu meinem FTSE All World ETF ein Mittel habe, wo ich dann wirklich noch weiter diversifizieren kann. Weil wenn ich zu meinem FTSE All World einen S&P 500 ETF kaufe, dann hat das null mit Diversifikation zu tun. Natürlich, ich könnte jetzt auch ganz einfach einen Eurostoxx 600 kaufen oder sonst so oder irgendwas. Das würde auch zur Diversifikation beitragen. Aber mir gefällt einfach dieser Zugang zu sehen, Europa, okay, da war unser Heimatmarkt. Anstatt einer ExxonMobil bin ich halt an einer OMV beteiligt und langfristig haben die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen wie eben das amerikanische Pendant. Und das sagt ja auch der Thomas immer sehr deutlich und hat es auch dieses Mal getan, dass bei diesen großen Technologieaktien, und ich finde sehr spannend, was das dann noch mit SpaceX auf Sunrise, also ob er auch SpaceX reinkaufen wird oder nicht, dass einfach bei dieser Technologie, da muss man einfach auf Amerika setzen. Ja? Da wäre es fahrlässig, wenn ich Amerika nicht abbilden würde. Und deswegen auch gefällt mir das dort sehr gut, weil wir einfach haben diesen IT-Sektor, der stark US-lastig ist, aber eben beim Thema Konsumgüter, Versorger und vielen anderen haben wir eben Unternehmen aus Europa drinnen. Und wenn man sich jetzt die Performance anschaut von den Fonds in den letzten Jahren, also ich bin bei mir nach Kosten, wohlgemerkt, deutlich zweistellig. Und die Sache ist halt die, vor allem in den letzten 2 Jahren hat sich der Kurs ja fantastisch entwickelt. Und so eine Performance, die kommt halt jetzt nicht, wenn man ein Jahr dabei ist, sondern das kommt halt wirklich aufgrund von Beständigkeit, aufgrund von vielleicht auch dem ein oder anderen guten Nachkauf. Aber umso größer das Depot wird, desto weniger Auswirkungen hat ein Nachkauf von 1.000, 2.000 Euro. Also da müsste schon wirklich ein bisschen Geld reinkommen, damit sich da was bewegt. Und ja, deswegen einfach bin ich da auch ein großer Fan davon und ich bespare auch so wie du, Philipp, oder ich glaube, du bist noch länger dabei, aber ich bin ja, glaube ich, jetzt seit 6 Jahren oder ein bisschen länger bei Sunrise Kunde und habe dort meine Sparpläne. Und ja, wenn man 6 Jahre lang einem Unternehmen, also Sunrise in dem Fall und auch deren Fonds, treu ist und auch sieht, was es bedeutet, durch Krisen zu gehen, das macht was mit einem, das baut Vertrauen auf und das ist ein wunderschönes Gefühl. Und ich sehe das eben nicht nur bei mir, sondern ich sehe das noch viel stärker in meinem Umfeld von Leuten, die noch absolut nichts mit dem Investieren zu tun hatten und dann eben auch mit Sunrise gestartet sind und ja, ein gewisses Selbstvertrauen beim Investieren jetzt haben, das sie anderweitig eben nicht hätten, weil, wie gesagt, ein normaler ETF, breit gestreut, tut es auch unterm Strich. Ja. Aber da fehlt dann halt dieser persönliche Bezug, das Vertrauen vielleicht, die Erklärung und so wie der Thomas ja auch im Video gesagt hat, dieses Ausstrecken der unsichtbaren Hand in der App. Ich glaube, das macht schon gewaltig etwas aus. Dementsprechend ja, freue ich mich auch immer über jedes Gespräch, das ich mit Thomas führen kann.
Ja, voll. Und weil du es angesprochen hast, man kann sehr niederschwellig da einsteigen mit 10 Euro im Monat und das ist wirklich keine Ausrede mehr eigentlich, dass irgendwer sagt, ja, die habe ich nicht, das sind 2 Chickpackungen oder 1,5 plus oder 2 Bier, so eine Richtung, nicht einmal mehr, sind 1,5 Bier, glaube ich. Von dem her, sollte man schon zur Hand haben und wenn man mal anfängt mit 10 Euro, kann man mal reinschnuppern und es gibt auch 10 Euro geschenkt, wenn man den Code Podcast nimmt, es steht eh auch in der Podcast-Beschreibung. Wie gesagt, einfach mal reinschnuppern. Wir sind sehr motivierte Anleger dort, also wir sind schon sehr lange dabei und das funktioniert, das ist sehr einfach und leicht verständlich, eben wie du gesagt hast, greifbar investieren, mitverdienen und das ist ja auch das Wort, das wir immer wieder verwenden, weil es ist am besten alles zusammenfasst. Es ist ja nichts anderes, als an jedem iPhone, an jeder Zahnpasta, an jedem Auto oder Diesel oder was auch immer oder Liter Benzin mitverdient und das geht's eigentlich und das machen die sehr gut und da sind wir eigentlich ganz positiv, dass wir immer wieder mit Thomas reden können über das Thema. Und er das auch so offen ist, das zu kommunizieren und auch in ihrem Podcast. Und ja, in diesem Sinne sind wir eigentlich wieder am Ende. Matthias, danke für deine Zeit,
für deine Kurz Intro. Kurz sicher, war jetzt der Markus da, war der Matthias da. Ja, passt, Philipp, haben wir es geschafft. Eine schöne Restwoche in diesem Sinne noch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.